Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zur Mikro-Europa-Sendung am letzten Sonntag im Monat. Wir sind ein Zusammenschluss von vielen Uniradios in ganz Europa. Eure Moderatoren heute sind Diana Birk und Maximilian Heim.
Ja, herzlich willkommen und unser Thema ist heute Smartphones / neue Medien. Zu Anfang möchte ich euch erstmal einen Überblick geben über unsere Beiträge. Wir haben geplant, euch etwas über Smartphones im Allgemeinen und sogenannte Apps im Besonderen vorzustellen. Wir wollen uns Gedanken darüber machen, was für Folgen der Online-Journalismus für die klassische Zeitung hat. Und wir haben einen Interviewgast, ist ein empirischer Kulturwissenschaftler, der extra aus Zürich hergekommen ist. Zu Anfang geht es aber erstmal darum, den Begriff Medienkonvergenz, unter dem das hier alles steht, ein wenig zu erörtern. Wir haben uns in Tübingen mal umgehört.
Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
Ich würde einfach raten, weil ich keine Ahnung habe. Und zwar, dass irgendwie verschiedene Medien ihre Inhalte zusammentun, also dass quasi Fernsehen und Radio und Printmedien einfach das Gleiche berichten.
Ich habe es noch nie gehört, muss ich gestehen.
Keine Ahnung.
Also Medienkonvergenz ist, wenn verschiedene Medien zusammenfließen, also zum Beispiel im Internet YouTube, das Internet und das Video.
Verschmelzen oder zusammenfließen also. Dann kann man vielleicht sagen, dass es verschiedene Formen von Medienkonvergenz gibt, oder Diana?
Ja, also soweit ich weiß, gibt es ja zum Beispiel den Zusammenschluss von Medienunternehmen.
Oder auch Inhalte, die zusammenfließen, wenn wir uns mal beispielsweise die Tagesschau-App anschauen, wo nicht nur Videos angeboten werden, sondern auch Text.
Stimmt, aber heute geht es bei uns ja eigentlich hauptsächlich um diesen technischen Aspekt und da sind ja zum Beispiel die Smartphones eigentlich das Paradebeispiel. Deswegen ist es ja eigentlich der heutige Schwerpunkt in unserer Sendung. Nach ein bisschen Musik geht es dann richtig los.
I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. They say the city is a place to be. I wanna dance with Emily. Everybody come around a window shop. I guess they've never seen the moves I got. I wanna be with what the people see. I wanna dance with Emily. Emily, sweet baby, won't you be my night. Everybody said that she is underage. Honky tried to shoot me with a 7-gauge. Now I got the cookies that your mama sent. I got permission from the government. Someone should mention to the minister. Now I gotta dance with Jennifer. Jenny's got a mouth so full of pigeon scum. On top of a mountain made of bubble gum. Don't understand what all that grief is for. Now I gotta dance with Eleanor. Eleanor, I wonder if we grew too slow. Straight down the hatch beneath the streetlight's glow. Maybe when I get you on that Persian rug. Tell you something that you think I'd know. I got 2 tickets to the sold out show. Some of the fellas like to think I'm Greek. I wanna love you maybe 3 days a week. Oh, I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. I wanna be with what the people see. I wanna dance with Emily. I wanna.
Ladies and gentlemen, this is Rhythm and Blues. And here with us this morning, we have the great Georgie Fame and his Blue Flames, and those charming deviationists, the Rolling Stones.
plan to motor west. A jack take my way, that's the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles. St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City looks all so pretty, you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Nona, Big Sun, Boscow, St. Bernardino. I want you get hip to this kindly tip, yeah, and go take that California trip. I get your kick. Well, it goes to St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City looks all so pretty, you'll see Amarillo.
Das war die Band, die dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum hat, die Rolling Stones mit Route 66, und das war die erste Stereoaufnahme der Band live eingespielt für die BBC 1964 und damit gut 40 Jahre vor dem Siegeszug unseres heutigen Themas des Smartphones.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wie bereits gesagt, liegt der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung vor allem auf Smartphones als ein Ergebnis von technischer Medienkonvergenz. Immer schneller, aktueller, vernetzter und vor allem rund um die Uhr online. Genau das möchten die Smartphone-Nutzer. Mikroeuropa-Reporter Nils Meyer hat sich in Tübingen mit einem Smartphone-Händler unterhalten.
Smartphones werden in Deutschland immer beliebter. Nicht nur Geschäftsleute zücken an der Bushaltestelle oder in der Bahn ihr BlackBerry oder iPhone. Inzwischen tut dies auch die breite Masse. Rund 20 Millionen Deutsche haben bereits ein Smartphone. Doch was können diese Geräte eigentlich? Wir haben uns in einem Handyshop in der Tübinger Innenstadt auf die Suche nach der Antwort gemacht.
Smartphones sind eben spezielle Telefone, mit denen Sie ins Internet gehen können, verschiedene Anwendungen runterladen können. Man hat einfach auch teilweise mehr Möglichkeiten mit Musik, also die Speicherkapazität ist größer.
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Handy bieten Smartphones ihren Besitzern also weit mehr Möglichkeiten. Sie können damit nicht nur telefonieren, SMS schreiben und Musik hören, es ist auch möglich, E-Mails abzurufen, die Zugverbindung am nächstgelegenen Bahnhof zu checken, die Nachrichten des Tages zu lesen oder einfach nur im Internet zu surfen. Bei so vielen nützlichen und unterhaltenden Optionen fragen wir uns, ob es überhaupt noch Leute gibt, die ein herkömmliches Handy kaufen wollen.
Gibt's auch noch, ja, wenige, aber gibt's noch. Die Internetnutzung ist einfach nicht gewollt. Oder eventuell ältere Leute, die einfach mit dem Internet nicht wirklich viel zu tun haben oder da nicht wirklich viel wollen, sondern einfach wirklich nur telefonieren, SMS.
Doch eines ist klar, Smartphones gehören auf lange Sicht die Zukunft.
Splashing around in the muck in the mire.
Weißt du, was eigentlich mega genial ist? Meine ganzen Kommilitonen schleppen immer 50 Gesetzessammlungen mit sich rum und ich, schlaues Kind, habe mir einfach die Gesetzessammlungs-App runtergeladen.
Das ist toll. Ich komme ganz ohne Apps durchs Leben.
Naja, aber weißt du, ich erspare mir jetzt die Schleppereien und vor allem die Rückenschmerzen.
Ja, das macht Sinn. Aber warst du schon mal in der Situation, wo es ohne App überhaupt nicht weitergegangen wäre?
Nö.
Nö?
Nö.
Ich auch nicht. Weißt du, was eine App überhaupt ist? Kannst du mir das vernünftig erklären?
Wahrscheinlich eher nicht, aber ich denke, unsere Mikroeuropa-Reporter kann uns das vielleicht genauer erklären.
Dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum wir Sarah Elsa und Elsa Rüff losgeschickt haben, eben um genau diese Frage zu ergründen. Was ist ein App? Und im Zuge ihrer Ermittlungen sind sie auch auf jemanden gestoßen, der im Rahmen eines Seminars sogar eigene Apps entwickeln lässt.
Mensch, gerade kam so ein gutes Lied im Radio. Wie hieß es nochmal?
Wie soll ich denn jetzt hier in der fremden Stadt die Apotheke finden?
Wow, was für ein stylischer Pulli hier. Aber gibt es den vielleicht noch irgendwo günstiger?
Für fast jede Lebenslage gibt es sie, die sogenannten Apps. App steht für Application. Gemeint sind damit Anwendungen für Smartphones, die man im Online-Store herunterladen kann. Der Informatiker Dr. Philipp Jenke entwickelt Apps und ist Experte auf dem Gebiet.
Also generell würde ich mal unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Sorten. Das eine sind die Apps, die standardmäßig mit einem Smartphone mit einem mobilen Endgerät ausgeliefert werden, wie beispielsweise eine Anwendung, um E-Mails zu lesen, um ins Internet zu kommen oder um einen Kalender zu verwalten. Und auf der anderen Seite gibt es dann diejenigen Apps, die ich mir später über einen App Store beispielsweise zukaufen kann.
In beiden Fällen gibt es ein großes Spektrum von sehr einfach bis hochkompliziert programmierten Apps, insgesamt mittlerweile rund 500.000. Den Anfang machte Apple, andere Anbieter zogen nach.
Generell ist das Entwickeln einer App was ganz Ähnliches wie die Entwicklung einer anderen Software, die ich beispielsweise für den PC oder für ein Notebook schreibe. Ich muss mich nur mit den Einschränkungen beschäftigen, die das mobile Endgerät mitbringt, beispielsweise, dass ich ein sehr kleines Display habe.
Vom kostenlosen App bis zum Luxus-App für 150 Euro ist alles dabei. Das Herunterladen birgt aber auch Risiken, ob Bankdaten, Nutzungsverhalten oder der momentane Standort. Apps speichern diese persönlichen Daten, für Hacker ein gefundenes Fressen.
Das ist natürlich generell ein großes Problem. Meine persönliche Meinung ist allerdings, dass dort auch der Nutzer in der Verantwortung ist. Ich sehe es so, dass man sich darüber informieren muss, welche Informationen, welche Spuren man hinterlässt und dann auch darauf achtet, dass eben nur das an die Öffentlichkeit gerät, wovon man auch möchte, dass es an die Öffentlichkeit gerät.
Philipp Jenke arbeitet unter anderem als Dozent an der Universität Tübingen. In seinem Seminar entwickeln Studenten eigene Apps. Ein zukunftsorientiertes Projekt.
Ich glaube, dass der Markt für Apps einer ist, der in Zukunft noch stark wachsen wird. Insofern finde ich das ein sehr spannendes Thema für die Studenten, weil sie damit etwas machen, womit sie auch später sicherlich nochmal in Berührung kommen. Generell glaube ich, dass der Markt für Apps, für Smartphones, für mobile Endgeräte noch bei weitem nicht am Ende ist.
Ob und wie Apps in Zukunft unseren Alltag und unser Leben beeinflussen, das wird sich zeigen. Für Smartphone-Besitzer sind sie im Alltag zumindest nicht mehr wegzudenken.
Mutter noch schlimmer. Jeden Sonntag gibt's Essen und einer weint immer. Da werden noch Nudeln in Schweiß und Tränen gegart. Deine Schwester liebt einen Freak vor dem Herrn. Da soll eine Frau sein, das hörst du nicht gern. Und Vaters Neue ist jünger, als sie alle je war. Verschlungen und dunkel sind Wege des Herrn. Vater und Mutter haben dich gern, doch du weißt, dass man nicht einfach dreist und ungestraft Robert Zimmermann heißt. Das Blut deiner Lieblingsgeschöpfe ist grüner als Spaniens Blüten und nie wurde kühner. Gemetzelt, gespritzt und geschnetzelt zum Wohle der Welt. Wenn Priester sich aufmachen, Schädel zu spalten, müssen Zombie-Omas Verbandsbäckchen halten und Schulmädchen schießen auf alles, was ihnen gefällt. Die Pfade der Liebe sind vor Leiter und Blut. Mutter und Vater meinten es gut, doch du weißt, dass man nicht einfach dreist und ungestraft Robert Zimmermann heißt. Im Internet stehen die Frauen im Dutzend, bereit, um dir und deinen Freunden zu nutzen. Dein Auto ist Vintage und dein Jogginganzug ist weiß. Deine Ex-Freundin würde dir gerne eine kleben. Ohne Heinz-Viteur verfilmt bald dein Leben. Dein Haarschnitt ist schnittig und dein Popo ist knackig und heiß. Die Wasser des Lebens sind reißend und trüb. Mutter und Vater haben dich lieb, doch du weißt, dass man nicht einfach dreist und ungestraft Robert Zimmermann heißt.
Herzlich willkommen zurück bei Mikro Europa. Unser Thema ist heute Smartphones und neue Medien. Und wenn wir über neue Medien reden, dann müssen wir uns auch über neue Kommunikationsformen Gedanken machen. Also bisher haben wir uns angeschaut, die technischen Aspekte des Phänomens, haben über Smartphones gesprochen und über Apps. Und jetzt geht es eben darum, wie verändert denn so ein Aufkommen der neuen Medien überhaupt die Gesellschaft und die Art, wie sie sich unterhält? Und genau zu diesen Fragen haben wir uns einen Studiogast eingeladen.
Genau, bei uns zu Gast ist heute Klaus Schönberger. Er ist Professor für Kultur- und Gesellschaftstheorie an der Züricher Hochschule der Künste. Herr Schönberger, welche Folgen hat denn zum Beispiel Facebook für den Kommunikationsaustausch unserer Gesellschaft?
Also auf diese abstrakten Weise kann man die Frage nicht wirklich gut beantworten. Man kann fragen, für wen hat welche Medienformat oder welche Mediennutzung welche Folgen? Und in diesem Zusammenhang ist es eben ganz wichtig, muss ich mir anschauen, welche Gruppe nutzt sie, welchen Bildungsgrad haben die, welche ökonomischen Ressourcen haben sie, für was nutzen sie das? Jugendliche nutzen Medien in ganz anderen Weise, als das Erwachsene oder Ältere oder Senioren sind. Das heißt, das ist sozusagen abhängig in Folge auf einer sozialen Skala muss man sich das anschauen.
Wenn wir uns jetzt nun mal die jüngeren Leute anschauen, die man hauptsächlich in diesen neuen Medien verortet, kann man da einen Verlust der Privatsphäre feststellen?
Das ist ja auch wieder eines dieser Fragen, wie ich Privatsphäre definiere. Privatsphäre hat sich auch verändert im Laufe der historischen Entwicklung. Die bürgerliche Gesellschaft hat eine ganz andere Vorstellung von Privatsphäre, während in der feudalen Gesellschaft ganz andere Regeln wiederum galten. Und insofern, und auch dort ist es so, dass unterschiedliche soziale Gruppen unterschiedliche Vorstellungen von Privatsphäre haben. Die Sphäre, sozusagen, die man sozusagen gemeinhin in der Öffentlichkeit als Diskurs bezeichnet, das heißt diese eine Trennung zwischen Familie, Privatleben, Beziehungen und so weiter, Kinderart und auf der anderen Seite politisches Leben oder berufliches Leben, als das sozusagen kommt in der Tat bei Nutzerinnen und Nutzern, die das sehr, sehr exzessiv nutzen, natürlich schon auch in eine bestimmte Schieflage oder eben sie nutzen das gerade aus, indem sie bestimmte Dinge veröffentlichen. Zuckerberg hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, dass Privatsphäre in diesem Sinne so nicht mehr existiert. Aber das ist nicht nur sagen eine Folge der Medien, sondern das hat auch mit ganz anderen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Das können die Medien alleine nicht schaffen, sondern da finden auch gesellschaftliche Entwicklungen, soziokultureller Wandel statt, der dann auch am Ende dieser Entwicklung vielleicht ein ganz anderes Verständnis von Privatsphäre haben, wo die sich dann wundern, wenn sie 500 Jahre später zurückkommen, was die da für privat gehalten haben und was die nicht reden wollten.
Das heißt beispielsweise, die Facebook-Chronik als Offenlegung eines gesamten privaten Lebens bedient vielleicht lediglich so einen Wunsch nach mehr Öffentlichkeit?
Nicht nur lediglich, der bedient natürlich verschiedene Wünsche. Zum einen bedient er bestimmte Marktkräfte im Markt, die denken, sie können sozusagen individuell zugeschnittene Werbungen auf die einzelnen Nutzer zuordnen. Zum anderen aber kann ich mir auch vorstellen, dass das durchaus im Sinne sagen einer bestimmten Selbstqualifikation von jungen Leuten ist, die sich entsprechend inszenieren wollen, weil ich kann ja auch im Prinzip wäre es ja naiv anzunehmen, dass jetzt jeder das alles reinstellt, was er will, sondern die Leute, und das zeigen auch die Untersuchungen zum Teil, gucken schon sehr genau sich an, was sie da hinstellen, und sie haben auch ein Interesse an einem bestimmten Bild von sich selber. Insofern ist das ja auch nicht in dem Sinne authentisch oder etwas, was tatsächlich, also man unterschätzt auch, dass die Medienkompetenz der jeweiligen Beteiligten, es gibt sicher ganz junge Menschen, die jetzt sozusagen nicht die Erfahrung haben und nicht wissen, dass das, was sie heute schreiben, in 10 Jahren vielleicht besser nicht geschrieben worden ist. Aber insgesamt kann man schon feststellen, dass es durchaus Überlegungen dazu gibt, wie ich mich als Person inszeniere.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. At night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But but we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true. That's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
Das war Jim Croce mit dem Titel Photographs and Memories aus dem Jahr 1972. Bei uns im Moment im Studio zu Gast Professor Klaus Schönberger. Sie forschen unter anderem über soziokulturellen Wandel, Internetnutzung und soziale Protestbewegung. Wie verbreitet ist es denn, dass junge Leute vor allem ungehemmt private Bilder und Videos ins Internet hochladen?
An was bemesse ich das? Dass es diese Fälle gibt? Auch, dass es die Fälle gibt, dass Arbeitgeber Facebook-Profile durchscannen? Auch das wird es geben, ja, in dem Sinne. Und wer, sagen, an ein Gerät, der das tut, der hat ein Problem unter Umständen. Aber ich glaube eben, dass viele dieser, ja, dieser Fälle dann auch immer wieder, sagen, eine neue Etikette sozusagen hervorruft. Auch, dass man, es kommt auch auf eine Szene drauf an, in der ich mich bewege. Was ist schick? Was zeige ich nicht? Was ist out? Das ändert sich die ganze Zeit, ja. Und aber in der Tat, was neu ist, ist sozusagen die Omnipräsenz dessen, was da oben hochgestellt ist. Das heißt, das ist sozusagen wahrscheinlich nicht mehr aus der Welt zu kriegen. Und das bedeutet auch unter Umständen, dass man die sich als Personen oder als dass Biografien anders sozusagen entstehen werden. Ja? Das ist auch diese Chronik wird sagen zur Erfindung der eigenen Biografie eingesetzt oder genutzt oder und dann habe ich halt nur das Problem, wenn ich meine Biografie ändern möchte, dann muss ich in irgendeiner Weise damit umgehen, dass etwas vorhanden ist und dann habe ich ein Problem.
Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch das Ganze als große Chance begreifen, neue Medien, Facebook, Twitter und da landet man dann unweigerlich bei dem arabischen Frühling, der vor nunmehr anderthalb Jahren begonnen hat. Kann man schon sagen, abschließend eventuell, welche Rolle da letztendlich diese sozialen neuen Medien gespielt haben?
Also das ist gerade auch an diesen politischen Bewegungen zeigt sich eben auch, in welcher Weise die Umstände jeweils genau sich anzuschauen sind. Ich wollte nochmal ganz zurückkommen auf den Aspekt der Chance, auch hier in der Gesellschaft. Das muss vielleicht doch noch gesagt werden, dass nämlich es schon in Abhängigkeit davon ist, welche Ressourcen ich habe, welche sprachliche Fähigkeiten habe, sozusagen welche sozialen Netzwerke ich habe und so weiter, in welcher Weise diese Medien eine Chance sind. So. Und zurückzukommen auf die politischen Aspekte, so ist es so, dass historisch gesehen immer schon soziale Bewegungen sich die neuesten Medientechnologien angeeignet haben und sie benutzt haben. Das ist sozusagen beim Bauernkrieg mit der Erfindung des Buchdrucks schon so gewesen und das ist sagen dann jetzt später im Prinzip mit Video gewesen bei sozialen Bewegungen und jetzt eben auch mit den verschiedenen Medienformaten, die man sozusagen über das Internet bekommt und zur Verfügung hat. Aber dass diese Nutzung bedeutet jetzt nicht, weil diese Bewegungen sozusagen besondere Experten unter Umständen sind in der Nutzung, dass das die Ursache ist für diese Proteste. Die Proteste verursachen, die Leute haben gute Gründe zu protestieren und sie nutzen eben all das, um sich zu artikulieren. Und selbst in unterschiedlichsten Ländern finden wir sagen diese Nutzungsweisen. Aber es ist schon auch ein Unterschied, schon allein das, ob ich sozusagen in Ländern wie hier in den USA, in Großbritannien oder in Deutschland diese Medien nutze, da habe ich ganz andere politische Bedingungen und Artikulationsformen, als wenn ich das in Syrien tue oder wenn ich das in Libyen oder woanders getan habe. Ja. Auch da spielen dann diese Medien jeweils eine unterschiedliche Rolle.
Sie hatten ja nun das Beispiel Syrien schon genannt. Das ist nun ein Fall, wo es für die internationalen Medien sehr schwierig ist, Bilder zu bekommen, die nicht vom Regime gesteuert sind oder waren. Kann man sagen, dass neue Medien dort die einzige halbwegs objektive Informationsquelle sind?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich erstaunt bin, wie trotz dieser unglaublichen militärischen Druck, der dort ausgeübt wird, die Proteste ja in einer Weise weitergehen, die fast bis zu einem organisierten militärischen Aufstand reichen. Das kann ich nicht allein auf die Medien zurückführen. Ja, für die Informationen von außen oder sowas mag das sein, dass ich sagen, dass, aber ob das die einzig objektiven, das weiß ich nicht. Also wenn ich entsprechende Quellen habe, mit denen ich sozusagen vertrauensvollen Umgang habe, dann wissen Journalisten schon auch, was sozusagen für sie annähernd objektivierbare Fakten sind und was nicht. I'm on it, get on it. The troops are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little. I'm a step on it, electronic. The troops are on fire, I'm much deeper, a sleeper.
Im Moment bei uns im Studio zu Gast Professor Klaus Schönberger. Der US-amerikanische Medien- und Kommunikationswissenschaftler Philip Meyer behauptet ja, im Jahr 2043 würde die letzte klassische Zeitung gedruckt werden. Teilen Sie diese Meinung?
Naja, wenn das Papier ausgeht, vielleicht schon. Aber die Studierenden der Medienwissenschaften und Kommunikationswissenschaften lernen ja ein Gesetz, das ist das Riepelsche Gesetz. Und das besagt, dass diese Medien sozusagen jetzt nicht einfach aussterben, sondern eben zusätzliche Medien dazukommen. Und man sich sehr genau anguckt, möglicherweise ist die Funktion der Zeitung dann eine andere. Oder ist sie eine, die sozusagen in dem Sinne nochmal eine Nischenfunktion hat oder so. Aber aussterben wird sie meines Erachtens nicht. Also das wäre schon überraschend. Und dann kann man sich nur fragen. Also es ist auch wie mit dem Radio oder was auch immer. Es ist ja auch Video Killed the Radio Star war ja der berühmte Song. Ne? Also und jetzt übers Internet hat das Radio plötzlich ganz andere Funktionen bekommen oder eine neue Funktion. Es gibt ganz neue Hörformate, iPods und so weiter. Ja, da sind immer Differenzierungen dazugekommen. Und das ist, denke ich, glaube ich, ist mal gut beraten, wenn man sozusagen etwas Zurückhaltung mit solchen Prognosen hält.
Also das Internet und das Aufkommen von Online-Journalismus ist nicht das Todesurteil für die klassische Zeitung?
Ja, also wie gesagt, das würde ich einfach erstmal abwarten und schauen, sozusagen, welche Geschäftsmodelle die auch entwickeln werden. Ich glaube, dass es eher an solchen Fragen sein wird, inwiefern es den Verlegern gelingen wird, sozusagen vernünftige Geschäftsmodelle zu kreieren.
Wie beurteilen Sie da die aktuellen Entwicklungen? Stichwort Paid Content. Rupert Murdoch hat das versucht in den USA und ist einigermaßen gescheitert.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, ja, auch in Bezug auf die anderen Medien, auch in Bezug auf die auf Schallplatten, CDs und so weiter. Ich glaube, die Digitalisierung ist sozusagen eine Technologie, die diese Frage des Verkaufens auf eine andere Art und Weise neu stellt. Alle diese Branchen sind gut beraten, wenn sie sagen, jetzt nicht mehr den Inhalt in dem Sinne, sondern indem sie also versuchen, ein Lebensgefühl zu verkaufen. Also die Konzerte zum Beispiel sind viel wichtiger geworden in der Musik, in der Popindustrie. Das heißt im Prinzip, Einnahmen werden nicht mehr über die Musik selber generiert, die digitalisierbar ist, aber das Konzert, alles was nicht digitalisierbar ist, darüber lässt sich, glaube ich, lassen sich bessere Einnahmen generieren als über Erlebnisse zum Beispiel, ja, so in Zusammenhang Lesungen oder dann ist das Buch sozusagen nicht mehr der entscheidende Träger, aber den Autor zu kennen, ja, oder den Autor zu, diese Formen von Geschäftsmodellen, die werden sich auf kurz oder lang durchsetzen müssen.
Das war Klaus Schönberger, Professor für Kultur- und Gesellschaftstheorie an der Zürcher Hochschule der Künste. Er forscht unter anderem über soziokulturellen Wandel, Internetnutzung und soziale Protestbewegung. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
All the way long, I don't burn. All the way long, world around me burn. Seem to fall. I'm not worried at all. I'm not worried. Whoa, around me, burden seems to fall. I'm not worried at all. I'm not worried at all. I don't worry. I'm not able. worried at home. I'm not worried. Oh, I'll be better. See tomorrow. I'm not worried at home. 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 I'm not worried at home.
Micro Europa.
Sounds
international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Ja, damit herzlich willkommen zurück bei unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung. Thema ist nach wie vor Smartphones/neue Medien. Und jetzt haben wir uns ja gerade schon mit unserem Studiogast Klaus Schönberger über die Zukunft der klassischen Tageszeitung unterhalten. Man kann ja sagen, das Smartphone hat man schon hauptsächlich wegen des Internets und natürlich nutzt man da auch Zeitungs-Apps und liest Zeitungsinhalte online. Diana, was hast du da für eine Meinung zu?
Naja, was mich da überhaupt interessiert, ist, was dann mit dem Printjournalismus interessiert und vor allem, gibt es irgendwann überhaupt noch die klassische Zeitung? Aber zum Glück hat sich unser Mikro-Europa-Reporter Nils Meyer zu Journalist Sandro Mattioli aufgemacht und hat ihm gerade diese Fragen gestellt.
Das Smartphone ist eine feine Sache. Mit ihm können seine Nutzer unterwegs bequem Nachrichten abrufen und aktuelle Geschehnisse live im Internet verfolgen. Die klassischen Tageszeitungen sind dadurch unter Druck geraten. Aber sind sie auch in existenzieller Gefahr? Der Journalist Sandro Mattioli von der Stuttgarter Online-Wochenzeitung Kontext sagt, jein.
Ich glaube, wenn eine Zeitung es nicht schafft, sich an Veränderungen, was neue Kanäle anbelangt, anzupassen, neue Vertriebsmodelle, neue Erlösmodelle, dann besteht, glaube ich, wirklich Gefahr. Aber da, denke ich, hat schon ein Stück weit ein Umdenken stattgefunden in den Zeitungshäusern.
Dennoch haben viele Zeitungsverleger und Redaktionen das riesige Potenzial der Apps noch nicht vollständig erkannt. Ihre Angebote sind oft optisch und inhaltlich wenig ansprechend.
Mein Eindruck ist, dass es bei Großteil der kleineren und mittleren Verlagshäuser halt sich eine Geschichte wiederholt, wie es beim Internet war, wo alle sagten, wir brauchen jetzt das Internet und so sagt man jetzt eben, wir brauchen eine App und schmeißt da irgendwie die Texte rein. Aber die eigentliche Nutzung dieses Kanals oder dieser Möglichkeit, ich glaube, das wird noch eine Zeit brauchen, bis die sich rauskristallisiert. Auch wenn es natürlich Zeitungshäuser gibt, die schon Apps machen, die sehr ausgereift sind, die sich auch gar nicht mehr direkt auf Print beziehen, sondern tatsächlich mit audiovisuellen Elementen arbeiten, grafisch hochwertig sind und so weiter und dann sozusagen als Produkt neben dem eigentlichen Printprodukt stehen, aber das ist eher die Ausnahme.
Das Bedienen der Apps und auch der Online-Auftritte bringt für die Journalisten einen höheren Aufwand mit sich. Mattioli ist überzeugt, dass sich das Arbeiten in den Redaktionen weiter verändern wird.
Der Aktualitätsdruck steigt immer mehr.
Das ist eine Sache, die Mattioli durchaus kritisch sieht.
Das ist ein Problem, das halte ich für keine gute Entwicklung, weil Journalismus einfach halt doch Zeit braucht, Nachdenken braucht auch. Und von daher ist es vielleicht so, dass sich Redakteure ein bisschen umgewöhnen müssten und sagen, wir müssen schneller arbeiten und schneller draußen sein mit was, aber sich zugleich auch ein Bewusstsein dafür schaffen sollten, dass es doch ganz gut ist, wenn man nicht immer bei den Schnellsten ist, sondern bei den Besten sozusagen.
Sandro Mattioli und seine 6 Kollegen bei Kontext stehen nicht unter diesem hohen Aktualitätsdruck. Ihre Online-Wochenzeitung erscheint immer nur mittwochs. Daher können Sie sich bei der Recherche und beim Schreiben auch mal etwas mehr Zeit lassen. Den Texten kommt das zugute. Die sind am Ende nicht nur sehr informativ und hintergründig, sondern auch mit Witz geschrieben. Kontext hat mit diesem Konzept eine Nische auf dem Markt gefunden. Mattioli geht davon aus, dass auch Tageszeitungen im Internet mittelfristig versuchen werden, ihren Lesern einen Mehrwert zu bieten.
Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Medien gibt, die sich solche Nischen suchen. Oder was heißt, ich könnte mir vorstellen, es zeigt sich ja jetzt schon, dass es lokale Blogs gibt, sublokale Blogs, dass sich da so eine Neuorganisation in gewisser Weise vom Medienwesen auch abzeichnet.
Est en prison, mais quand vient la belle saison, tout vit, tout rit, sans rime ni raison. Voici le soleil attendu, voici les oiseaux revenus dans l'air plus clair, sifflant un air connu. Coiffé de bleu, chaussé de blanc, ganté de vert, voilà le printemps. Il me conduit au gré du vent, tout en flânant. Bonjour les fleurs, bonjour, bonjour, bonjour la joie des beaux jours. Bonjour Susan, mon amour, m'attendez-vous toujours? Car c'est chez vous que va le printemps, tout en flânant. Sortez de ce triste sommeil, ouvrez la fenêtre au soleil, riez, chantez, du cœur c'est le réveil. Guettez le passant qui revient, de lui votre cœur se souvient, et pour l'amour, deux cœurs valent mieux qu'un. Coiffé de bleu, chaussé de blanc, ganté de vert, voilà le printemps. Il me conduit au gré du vent, tout en flânant. Bonjour les fleurs, bonjour, bonjour, bonjour la joie des beaux jours. Bonjour Susan, mon amour, attendez-vous toujours? Car c'est chez vous que va le printemps, tout en flânant. Car j'apporte en passant, oh, 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 l'amour et le printemps, tout en flânant.
Kommunikation in sozialen Netzwerken ist ein ernstes und wichtiges Thema, hat aber auch natürlich amüsante Aspekte, wie zum Beispiel die immer wiederkehrende Furcht, dass im Zuge neuer Medien die Sprachkultur flöten geht. Maximilian Heim wirft einen ironischen Blick auf dieses Thema.
Für Deutschlehrer und verdiente Mitglieder des Bertelsmann-Buchclubs muss Twitter die Reinkarnation alles Bösen sein. Der finale Beweis für das Verkommen der Sprache. 140 Zeichen Platz für eine Botschaft. Das kann ja nur auf Kosten der Ausdrucksweise geschehen. Facebook, ICQ und andere soziale Medien tun dann ihr Übriges. Aus Ich mag dich wird HDGDL. Hab dich ganz doll lieb heißt das. Aus Wir sehen uns wird See you, C-U geschrieben, natürlich. Soweit die Vorurteile. Aber es muss ja einen Grund dafür geben, dass Twitter eine der neuen Kommunikationsformen der Stunde ist. Eine neue Ausdrucksform, jung, lässig, unverkrampft und hip. Twitter heißt übersetzt Gezwitscher. Geschnatter könnte man auch sagen, denn das trifft es eigentlich besser. 140 Zeichen ergeben hier also eine Nachricht. Da kommt jede Menge Belangloses zusammen, da wird in den seltensten Fällen große Sprachkunst dargeboten. Aber muss das denn überhaupt sein? Thomas Gottschalk twittert wie Millionen andere. Frank Schirmacher, immerhin Mitherausgeber der FAZ, versucht es. Und Harald Schmidt persifliert das Ganze. Wolfgang Grupp, Trigema-Chef und bisher nicht unbedingt im Verdacht, Gralshüter der deutschen Sprache zu sein, sagt hingegen, Twitter ist für mich einfach nur dumm und die Menschen, die das nutzen, sind für mich Idioten. Das Zitat zeigt, Wolfgang Grupp hat nichts verstanden. Twitter ist eine neue Möglichkeit, Informationen verdichtet in die Welt zu senden. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber Twitter konterkariert mit Sicherheit nicht die Arbeit des Goethe-Instituts, das die Vermittlung der deutschen Sprache auf 5 Kontinenten betreibt. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky war selbst ein Meister der Verknappung. Das war lange vor dem Siegeszug sozialer Medien. Er hat geschrieben, Sprache ist eine Waffe. Haltet sie scharf. Wer schludert, der sei verlacht. Das sind 74 Zeichen. Und dem ist nichts hinzuzufügen.
I will be the one to make you cry. someone call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you. 'Cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running.
Das war unsere Mikro-Europa-Sendung heute zum Thema Smartphones und neue Medien. Am Mikrofon waren Diana Birk und Maximilian Heim. Die Technik wurde betreut von Oliver Lichtwald und Redaktion hatte Ulrich Hägele. Alle Sendungen von Mikro-Europa gibt es zum Nachhören auch in kompletter Länge auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek. Im Anschluss folgt eine Sendung des Uniradios.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Mikro-Europa, immer am letzten Sonntag des Monats von 12 bis 13 Uhr.
Thank you. Thank you.